herzliches Hallo zur 30. Ausgabe vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir werden heute mal wieder über die Fortuna sprechen und zwar in der gewohnten Viererrunde mit dem Jan aus München.
Hallo.
Dem Tim aus Berlin.
Einen schönen guten Abend.
Und mit dem Moritz und mir, dem Lukas hier aus Köln.
Hallo.
Aber der besondere Clou ist, wir haben heute auch einen Gast dabei, nämlich den Christian aus Bonn, der uns alles Wichtige über den HSV erzählen wird. Hallo Christian.
Hallo. Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, vielen sehr schön. Ja. Freuen wir uns auf jeden Fall sehr. Ja, dann wollen wir dann direkt mal in den Fortuna-Teil starten, damit der Christian nicht ganz so lange warten muss, bis wir hier zum HSV-Spiel kommen und direkt mal in die wichtigen News zum Kader reinstarten. Und ich glaube, ja, das ist das Wichtigste, was seit der letzten Aufnahme passiert ist, dass Emanuel Ioa erstmal bis auf Weiteres ausfallen wird mit pfeifferschem Drüsenfieber. Ja, das ist auf jeden Fall eine Nachricht, die uns, glaube ich, alle relativ schwer getroffen hat, oder?
Ja, ist halt einfach bitter, saubitter, also aus so vielen Gründen. Einfach schade für ihn und so, aber halt auch für den Kader ziemlich dramatisch.
Ja, aber auch gerade einfach bei ihm, wenn man sich überlegt, dass er jetzt, glaube ich, gerade genau vor der Saison stand, wo er endlich so richtig hätte durchstarten können. Die letzten 3 Jahre jeweils immer verliehen, immer an einen anderen Verein in der zweiten Liga. Und jetzt, wo man wirklich das erste Mal bei der Fortuna richtig auf ihn baut, trifft ihn dann einfach genau in der Woche vor dem ersten Spiel sowas. Das ist schon richtig bitter. Und ja, das noch dazu, wo ja sowieso die Offensive der Fortuna gerade einfach ziemlich dünn besetzt ist und teilweise aus 2 Wochen Quarantäne kommt oder noch mehr. Absolut zur Unzeit.
Wisst ihr zufällig was? Ich bin jetzt kein Mediziner dazu, wie langwierig so eine Erkrankung an pfeifferschem Drüsenfieber sein kann?
Ja, ich glaube, das ist das Hauptproblem. Man weiß es nicht genau. Es wird ihn auf jeden Fall jetzt ziemlich ausnocken, weil er keinen Sport machen darf. Und dann wird, selbst wenn die Krankheit selber relativ schnell vorbei ist, wird es länger dauern, bis er wieder reinkommt und auf sein Niveau kommt. Aber es gibt ja immer diese Horrorgeschichten bei pfeifferschem Drüsenfieber, dass es halt gerade Profisportler lang, sehr lange aushaut. Das wollen wir jetzt mal nicht hoffen, sondern auf einen milden Verlauf setzen und der ihn dann, ja, aber was heißt das, Wochen, Monate schon wahrscheinlich irgendwie rausnimmt. Erstmal würde ich jetzt nicht unbedingt mit ihm rechnen in der nächsten Zukunft. Ich finde es halt auch schade, es gibt ja so ein bisschen Sachen, worauf freut man sich eigentlich in der nächsten Saison. In diesen Corona-Zeiten muss man sich ja immer so Punkte suchen, die einen bei der Stange halten. Und Emanuel Ioa gehört auf jeden Fall zu den Spielern, auf die ich mich sehr gefreut habe, im Kader der Fortuna zu gucken, ob er sich halt einbringen kann, wie er sich entwickelt hat. Und irgendwie so ein Spieler, den die Fortuna ja mehr oder weniger bewusst aufgebaut hat, auch noch vorne drin, also potenziell auch jemand, der Tore schießt und für gewisse emotionale Momente sorgen kann, ist jetzt schon etwas, was ja, eben Teil dieses, das ist ein mitnimmt, dass er jetzt da erkrankt ist, weil ich hätte ihm gerne beim Fußballspielen zugesehen in den ersten Wochen.
Ja, kann ich mich voll anschließen. Also irgendwie, auch wenn er jetzt in den letzten Jahren ja für andere Vereine genetzt hat, hatte man ja immer ein Auge drauf, was der Junge so zeigt und ja, vielleicht mit der Zweitliga erfahrenste Spieler im Kader auch gewesen, so durch die letzten Jahre. Und deshalb habe ich auch große Stücke drauf gehalten, dass der jetzt den Durchbruch schafft, auch in Düsseldorf. Und ich musste mich da, und ich habe auch jetzt nochmal recherchiert, an einen Artikel der Rheinischen Post von ein paar Wochen, 4 Wochen her oder so, erinnern, der überschrieben war mit Mut zur Lücke ist der richtige Weg. Da ging es wahrscheinlich um einen Kommentar bezüglich der nicht vorhandenen Innenverteidiger. Und mittlerweile, wenn man auch noch die ungeklärte Situation von Kenan Karaman mit einbezieht, wird einem ja Angst und Bange, was die Besetzung des Sturms angeht.
Ja, ich kann mir im Augenblick ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man jetzt noch zusätzlich Karaman abgeben würde, selbst wenn es da noch ein gutes Angebot geben würde. Einfach, weil man es sich nicht leisten kann. Ne? Also das würde wirklich nur funktionieren, wenn man schon 1-2 weitere Neuverpflichtungen irgendwie in der Hinterhand hätte, die man dann irgendwie nur noch verkünden müsste. Aber ansonsten, glaube ich, wird das jetzt erstmal bis auf Weiteres gar nicht passieren können.
Ja, ich habe jetzt gerade nochmal gelesen, dass die Verhandlungen wohl noch stattfinden.
Ja, ich weiß auch nicht genau, wie viel das in der Hand des Vereins ist. Und es gibt ja auch andere Vereine, die mit einer dünneren Sturm in eine Saison gehen. Das wäre jetzt nicht total ungewöhnlich, aber dieses Luxusproblem, das man am Anfang hatte oder meinte zu haben, hat sich relativ schnell erledigt.
Ja.
gerade weil ja auch es in den ersten Testspielen so aussah, als ob, Rösler gerne mit zwei Stürmern spielen wollen würde.
Ja.
Aber das könnte relativ schnell beendet sein, das Experiment.
Ja. Ja, ja. Ansonsten eine erfreulichere Nachricht meiner Meinung nach ist, dass Adam Bocek, der Nachfolger von Oliver Fink, wird als Kapitän. Finde ich, hat er sich völlig verdient.
Hat, glaube ich, auch hier niemanden der hier Anwesenden überrascht, oder?
Ja.
Das glaube ich auch. Das, ja. War im Grunde genommen zu erwarten, ist, glaube ich, die absolut richtige Entscheidung. Und wir auch mal gucken, wie das dann so läuft.
Ja. Hat sich also ja jetzt auch schon geäußert zu Toni Leistner vom HSV.
Hat er.
Sagt, ja, sollte man nicht machen, aber je nachdem, was da kam, muss man da vielleicht auch Verständnis für haben, aber keine gute Idee, da in die Zuschauer zu springen, aber so eine sehr abgewogene, wie das von einer Führungspersönlichkeit bei Fortuna Düsseldorf zu wünschen ist.
Da können wir ja vielleicht später nochmal drauf zurückkommen.
Aber trotzdem geil, also auch trotzdem einfach noch geil, dass man noch Adam Bocek in der Mannschaft hat und so, ich freue mich, halt noch einer der wenigen Überbleibsel quasi.
Ja, ist auch auf jeden Fall identitätsstiftend.
Definitiv, Fall. Ja.
Ja, auch sonst kommt ja irgendwie nicht so wirklich Bewegung in den Kader, wenn es jetzt wieder darum geht, vielleicht noch irgendwie ein oder zwei Spieler zu verpflichten, bevor es losgeht. Das ist jetzt nicht passiert. Ich weiß nicht, Moritz, du hast, glaube ich, das ein bisschen verfolgt, dass man wohl immer noch versucht, Kutris von Piräus loszueisen, was aber irgendwie mehr oder weniger weiterhin eher auf Eis liegt.
Und ja, das war dann auch wieder nur irgendein ein Zeitungsartikel, wo drin steht, dass man da anscheinend eigentlich noch versucht oder so. Aber also,
ja. Und auch wie letzte Woche schon erwähnt, weiterhin versucht man Siebert aus der Jugend ein Profi-Angebot zu unterbreiten oder ihn das unterschreiben zu lassen vielmehr. Und auch da ist man, glaube ich, noch nicht wesentlich weitergekommen. Von daher ist es dann schon ein relativ dünner Kader, mit dem man dann in das Spiel gegen den HSV letztendlich gehen wird. Und der Kader war auch relativ dünn jetzt beim 1:0 gegen Ingolstadt im DFB-Pokal am Samstag.
Ja, hat halt dazu geführt, dass Adam Bocek in der Innenverteidigung auflaufen musste.
Mhm. Wie ich aber tatsächlich
auch. Wie du das, auch, ja. Wir haben dir da ja auch nicht vehement widersprochen.
Da wäre es noch für den Jamil, glaube ich, ein bisschen zu viel Verantwortung da gewesen. Keine Ahnung, ich bin auch gespannt, ob Jamil Siebert wirklich viel Einsatzzeit bekommt. Ich bin mir da nicht so sicher.
Aber das klang letzte Woche noch völlig anders.
Dass ich, wünschen würde ich es mir auf jeden Fall, dass er sich durchsetzt. So wie ich mir gewünscht habe, dass Immanuel Joa auch sich durchsetzt. Der eine hat, keine Ahnung, die Not macht erfinderisch. Man wird sehen, aber ich denke mal, die Verteidigungsreihe, aber da können wir dann vor dem Hamburg-Spiel drauf gehen, die hat ja jetzt gegen Ingolstadt überzeugt, oder was würdet ihr sagen? Die wird man wiedersehen, oder?
Ja, wie sieht denn das überhaupt bei euch aus? Habt ihr denn überhaupt das Spiel alle in voller Länge geguckt? Also bei mir und Moritz war es so, dass wir also mit so einem halben Auge, also Moritz noch viel, viel mehr als ich, irgendwie noch so ein bisschen auf dem Handy geschaut haben, während wir waren. Wie ist das denn bei euch? Ich habe jetzt gehört, selbst du, Christian, hast da schon auch ein paar Minuten durchaus von gesehen und kannst ja echt was dazu sagen.
Also ich war tatsächlich am Samstag so gegen 18.35 Uhr dann zu Hause und weil ich mich ja gut vorbereiten wollte, habe ich dann, nachdem ich kurz noch die Sky Go Pin resetten musste, weil mein Bruder die irgendwie geändert hatte, war ich dann auch live bei der Fortuna mit dabei und fand es also defensiv auch eigentlich ganz gut. Ist natürlich immer die Frage, ob Ingolstadt jetzt da so der Maßstab ist, aber ich hatte vorher gelesen, dass die ja noch relativ zusammengeblieben sind vom Kader her und eigentlich ganz, dass man vor denen ja auch Respekt haben musste zumindest. Ich habe es dann so bis zur 50., 60., glaube ich, gesehen. Ich fand das jetzt offensiv so mittel, glaube ich. Also war jetzt nicht so das Gefühl, ui, die Fortuna, die wird alles und auch den HSV in Grund und Boden schießen ab nächster Woche, aber ich sah relativ solide aus, fand ich jetzt so.
Mhm. Ja, da können wir nochmal. Ja, ich war ja am Wochenende im Urlaub oder war ja letzte Woche auch im Urlaub, deshalb habe ich die Aufnahme nicht mitgemacht. Und dann nach einer Wanderung in den Alpen mit Einkehr in der Almhütte wankte ich dann zurück ins Tal, es wurde gegrillt und noch weiter Bier konsumiert und dabei lief das Spiel und das habe ich dann auch verfolgt. Hin und wieder gab es Kinderärger, weil geklärt werden musste, welches Kind jetzt schreit, welches Kind eventuell daran beteiligt war, dass geschrien wird und wie glaubwürdig die Geschichten sind, die dann erzählt worden sind. Aber da dazwischen habe ich aufmerksam halbwegs das Spiel der Fortuna gegen Ingolstadt gesehen. Ja.
Ja, das war ja bei uns eine ähnliche Story fast. Also wir sind halt, haben eine vierstündige Wanderung durch das Rechtsrheinische im Kölner Nordosten gemacht und sind dann eingekehrt. Menschen, die mal in Köln waren, kennen vielleicht den berühmten Wiener Platz in Köln-Mühlheim.
Malerischer Ort.
Wunderschöner
Ort. Malerischer Ort.
Und da gibt es eben so einen Biergarten, wo es dann die Wahl gab zwischen Kölsch und Weizen. Und dann haben wir uns da ein paar Weizen reingestellt und Fortuna geguckt.
Ich muss da kurz einhaken. Wir waren dann am Samstagabend, weswegen ich auch den Rest des Spiels nicht mehr gesehen habe, auch noch in einer Kneipe in Bonn im Stadthüsschen. Und haben dann erstmal 3 Pils bestellt und es gab kein Pils mehr. Das Pils war alle. Und deswegen dann auch die Wahl zwischen Kölsch und Weizen.
Ah, okay. Stark.
Das sind Geschichten, die schreibt nur der
Kölner Bierraum.
Köln, ja.
Okay. Okay, dann ja. Scheint es so als Fazit, dass ich das Spiel noch am nüchternsten betrachtet habe. Und bei dieser nüchternen Betrachtung muss ich tatsächlich Christian beipflichten. Also defensiv sah das stabil aus, wobei man halt nicht weiß, ob Ingolstadt der gefühlte Zweitligist ist, der ständig bemüht wurde vom Reporter. Oh ja, gefühlter Zweitligist. Das gleichzeitig wurde immer dann darauf verwiesen, dass ja der Kutschke bei denen gefehlt hat und der ja so wichtig ist. Und deshalb, man weiß halt nicht, ob diese defensive Stabilität einfach eine Meisterleistung von der Fortuna war oder auf einfach Ingolstadt zu wenig gebracht hat. Ich würde tatsächlich so auf ein Mittelding davon setzen, weil viele Zweitligisten werden jetzt nicht mit größerem Hurra-Fußball oder größerer Offensivstärke gegen Düsseldorf agieren. Und da sah das schon ganz in Ordnung aus. Nach vorne echt noch ganz viel Luft nach oben. Ich muss sagen, dass Borello war ziemlich abgemeldet auf seiner Seite. Entweder war die Defensive von Ingolstadt da gut, sag ich mal, gestellt. Die haben Fortuna immer so ein bisschen das Spiel über John Zimmer aufgedrängt.
Ja, genau, das habe ich mir auch.
Also die Frage ist halt tatsächlich, ob das einfach die stärkere Abwehrseite von Ingolstadt ist oder ob das ein bewusster Plan war. John Zimmer ist jetzt, sag ich mal, als Außen nicht so gut aufgestellt, wie er vielleicht hinten seinen Job verrichten würde. Und trotz allem, Jan, du fandst ihn ja ganz außergewöhnlich bescheiden, seinen Auftritt. Nee. So schlecht habe ich ihn jetzt nicht gesehen. Hatte ja auch einen Abschluss, wo er ganz gut den Ingolstädter Abwehrspieler aussteigen lässt. Hat
und ohne Torwart wäre er reingegangen.
Genau, ne? hat gute Ecken geschlagen. Also ich fand, der war da sehr bemüht, hat es auch ganz gut gemacht. Ich könnte mir fast vorstellen, dass er damit nochmal wieder auf der Position aufgestellt wird. Aber die Traumbesetzung ist es natürlich nicht. Und insgesamt war mir nach vorne auch noch zu viel Stückwerk da. Aber wer will es den Spielern zu dem jetzigen Zeitpunkt verdenken? Da viele Abläufe stimmen nicht. Man wusste gar nicht so genau, wer bleibt jetzt? Dann waren da Spieler dabei, die in Quarantäne waren und deshalb nach vorne läuft das noch nicht so, wie man es sich vielleicht vorstellen kann, im Idealfall. Aber hinten sah das schon ganz ordentlich aus und deshalb habe ich definitiv ein gutes Gefühl vor dem Saisonstart.
Also ich sehe das tatsächlich noch echt noch optimistischer als ihr. Ich finde das schon, war schon ein guter Beginn. Also da hinten, ich fand das schon ein interessantes Spiel, weil mit dem 4-3-3, das hatten wir ja auch, halt eher vor allem letzte Woche schon ein bisschen vorausgesagt, mit einem Stürmer dann über die Außen und zwei Achtern im defensiven Mittelfeld mit Sobotka, der dann auch, die ja mit vielen Ballkontakten das Mittelfeld bestückt hat, die Bälle von Botzek und Hoffmann bekommen hat. Und also es war ein Spiel, wo die Fortuna 74% Ballbesitz hatte, dabei eine Passquote von 86%. Und die haben das schon, klar, es gab hin und wieder mal Konterchancen, aber die hat man über außen halbwegs abgedrängt. Da hätte man natürlich auch was kassieren können, aber ich fand das schon irgendwie, ja, wie ihr gesagt habt, hinten gut. Und klar brauchen die vielleicht nach vorne noch diese ein Stück mehr Kreativität. Das war ja letzte Saison auch das Problem, wie kommt man an den 16er? Aber ich glaube, das war das Ding, warum ich mich dann halt mit leicht angedüdeltem Kopf so auf John Zimmer eingeschossen hatte und ihm da auch etwas Unrecht tue. Weil die Bälle hat er ja zum Teil schon bekommen. Und das waren Bälle, die halt gut aus dem Mittelfeld herausgespielt waren, wo man die Schnelligkeit von John Zimmer nutzen konnte. Dann ist er vielleicht eben nicht so der Überspieler, der dann halt mehr kreieren kann, als er dann kreiert hat. Ich fand, das war halt so ein Geduldsspiel, wo du einfach darauf warten musst, dass der Ball für dich reinfällt. Und das ist halt dann auch passiert in der zweiten Halbzeit. Und dementsprechend fand ich das gar nicht so schlecht. Also klar, Ingolstadt hat sich hinten reingestellt, Fortuna hat übermäßig Ballbesitz gehabt, aber das sah überlegt aus, es hatte Struktur. Und alle anderen Dinge, die halt vielleicht nicht gepasst haben, würde ich eben auch noch auf die Vorbereitung schieben. Und ja, klar, man weiß auch nicht genau, wie Ingolstadt eben, ihr habt das ja auch in der Vorbereitung auch klar gesagt letzte Woche, dass die halt auch Corona-bedingt Probleme hatten. Mhm. Und das hat man da vielleicht auch gesehen. Aber also ja, ich fand also das schon ja, dafür, dass es halt das erste Spiel ist und dann immer noch, fand ich das schon überzeugend. Also
es war schon sehr dominant einfach. Ja, also ja. Ich hatte ja irgendwann mal, mein Zwischenfazit war absolute Dominanz und aber halt keine zwingenden Torchancen. Aber das war, also ich war eigentlich auch, ich habe halt ein schlimmeres Spiel erwartet. So. Also es war nicht ein super tolles Spiel mit vielen Chancen und so, aber ich habe nicht erwartet, dass die Fortuna das so souverän angeht. Ich fand zum Beispiel auch Marcel Sobotka als Sechser gar nicht so schlecht.
Und seine kriegerhafte Körpersprache.
Das ist gut, wenn man einen Krieger in den Reihen hat, wenn man Sport macht.
Ja, also noch um das kurz aufzulösen, das kommt, glaube ich, aus der Pressekonferenz von Rösler nach dem Spiel. Ganz geil. Der vielleicht etwas vergaloppiert hat in der Wortwahl. Ja, ich weiß nicht, also ich finde auch irgendwie erstmal ganz gut, dass man das Spiel jetzt anscheinend so dominant gestalten konnte, dass man wieder irgendwie hinten in der Abwehr gut stand, wie das ja auch in den meisten Testspielen irgendwie schon gewesen ist, dass man da ja anscheinend irgendwie schon mal eine relativ solide Bank irgendwie hinten drin hat, aus der man nach vorne spielen kann. Aber meint ihr nicht, dass halt irgendwie relativ viel von dieser Dominanz darauf zurückzuführen ist, dass eben große Teile der Ingolstädter Mannschaft wirklich noch bis zum 1. September in häuslicher Quarantäne gewesen sind? Also ich habe ein bisschen Sorge, dass halt irgendwie, wenn man dann auf eine Mannschaft trifft, die ähnlich agiert, aber vielleicht noch ein bisschen besser abgestimmt ist, vielleicht noch ihre Konter ein bisschen besser dann halt irgendwie schon in der mittleren Spielphase halt irgendwie ausspielt, dass man da wirklich irgendwie Gefahr läuft, dann irgendwie relativ leicht ausgekontert zu werden in der zweiten Liga.
Also vollste Zustimmung. Was ich nur noch als Frage nach dem Spiel hatte, weiß man jetzt besser, ob man gut gerüstet ist für die zweite Liga? Ja, es ist schwer, weil man einfach nicht weiß, was das für ein Gegner war.
Ja, das denke ich auch. Und deswegen ist vielleicht irgendwie auch einfach ganz gut, dass man jetzt sagen kann, Aber das weiß man ja auch bei niemandem. Das Spiel halt gewonnen.
Ja.
Und es ist irgendwie bei allen gerade super unsicher. Es ist, wird eh eine absolut chaotische Saison mit chaotischer Vorbereitung für alle. Alle haben irgendwie Lücken im Kader und deswegen ist, glaube ich, einfach ja, das, woran man sich jetzt irgendwie erstmal festhalten kann, wesens halt einfach eine Runde weitergekommen und abputzen und weiter geht's.
Ja, aber ich finde, also das, ja, das stimmt, ihr habt alle vollkommen recht, aber es war ein souveräner Auftritt. Und was willst du erwarten? Die neuen Spieler, die in der Startelf standen, Hartherz hat mir gut gefallen. Der hat echt, weil wenn dann Angriffe von Ingolstadt kamen, kamen die über außen, hat er ziemlich gut verteidigt und ja, nach vorne, gut flanken kann bei Fortuna eh keiner, aber das ist halt so. Und auch der Pripp, der war gut eingebunden, hat irgendwie gute Werte aufgelegt und war von den beiden Achtern, vielleicht zu Morales, durchaus noch der Bessere, würde ich sagen. Und dann, klar, dann fängt das Träumen an, wenn dann Ampomar und Ofori eingewechselt werden, weil da stand schon 1-0, glaube ich. Aber die haben wieder gewirbelt und vor allem Ofori, da.
Ja, aber ja,
der ist schon gut.
Also wenn du jetzt gar nicht erwähnt hast, ist Jakub Piotrowski. Ja. Der hat ja das Tor vorbereitet und ich finde, das Tor geht eigentlich vor allem auf seine Kappe. Also es war einfach gut vorbereitet.
Ja, also es war ein guter Pass. Man muss halt, schaut euch mal den Ingolstädter Verteidiger an, der pflückt da Blumen, während Piotrowski an ihm vorbeizieht. Aber es war ein guter Pass und es war genauso, wie du es machen musst. Zur Grundlinie, dann hinten rein. Und dann natürlich, der Plädel war klar, macht dann das Tor sehr schön. Ich habe erst gedacht, dass der vorbeigegangen wäre, aber klar, das war gut gemacht. Und deswegen würde ich halt sagen, es wirkte so, als ob diese Mannschaft eine Struktur hat, die der Mannschaften auf die Fortuna warten, wahrscheinlich schon am Freitag. Aber was willst du mehr erwarten? Du kommst weiter und du siehst, dass da was funktioniert. Und das ist erstmal das Wichtige. So.
Ja, man muss ja irgendwie auch festhalten, es sind halt ja wirklich auch nicht alle Mannschaften so leicht durch die erste Runde jetzt gekommen gegen drittklassige Mannschaften, um jetzt schon mal so ganz vorsichtig zum Spiel auf den HSV zu lenken. Ja, Christian, wie ist denn die Lage im Augenblick beim HSV? Es ist natürlich ziemlich unglücklich, dass wir jetzt genau einen Tag nach dem Spiel gestern gegen Dresden hier aufnehmen.
Das war eine 1-4 Niederlage.
Ich guck's auch noch mal kurz nach. Ja, wo soll ich anfangen? Ich kann sagen, also ich meine, ich habe das von Anfang an gesagt und das haben ja auch alle anderen gesagt, auswärts in Dresden, wenn da Zuschauer sein dürfen, ist eine ziemlich beschissene Aufgabe für die erste Pokalrunde. So, also ich glaube, neben Ingolstadt, glaube ich, noch auch eine der schwierigsten Aufgaben. Und dann läuft es halt von Anfang an blöd. Also ich will da jetzt gar nicht so viel verteidigen, was da gestern alles schiefgelaufen ist, im Abwehrverhalten etc. Aber ich versuche mir das natürlich auch ein bisschen schön zu reden. Aber Dresden geht halt früh drauf und ist super aggressiv. Aus dem ersten ziemlich dummen Ballverlust fällt halt sofort das Gegentor. Danach stellt sich der HSV eigentlich gar nicht so schlecht an, reagiert gut, hat gleich zwei Chancen, von denen er keine reingeht. Hinten ist das ziemlich vogelwild und ich glaube halt auch, dass das taktisch noch nicht so ganz, dass die Taktik noch nicht so richtig bei der Mannschaft angekommen ist, weil Leibold halt doch sehr weit aufgerückt war, zum Beispiel dann beim 0-2 und dann kriegst du halt so einen abgefälschten Schuss. Ja, dann legt man halt nach 20 Minuten 0-2 hinten und dann wird das halt schwierig. So. Und Chancen hat man dann halt eigentlich genug. Und zur Pause kann das auch 2-2 stehen, aber Hinterseher macht halt keinen rein. Und ja, dann hat das halt so eine Eigendynamik, wo man, glaube ich, gar nicht mehr so viel analysieren muss, außer ja, eine richtig gute Mannschaft dreht das dann halt vielleicht noch, aber der wackelige HSV mit all seinen Implikationen und den Vorgeschichten im Moment halt noch nicht. So.
Hast du denn jetzt das Gefühl, du konntest schon eine neue Handschrift des neuen Trainers erkennen?
Also, was auffällig ist, wir spielen jetzt seit Jahren eigentlich so ein 4-2-3-1 oder so ein 4-1-4-1, je nachdem. Und was Tune halt ziemlich sofort eigentlich eingeführt hat, ist, dass man auch mal mit einer Dreierkette spielen will und vor allem offensiv mit der Dreierkette aufbauen will von hinten. Und das wechselt dann immer mal wieder, also auch gegen den Ball ist es dann häufiger mal wieder eine Viererkette. Aber dass es überhaupt taktische Flexibilität gibt oder dass man die zumindest anpeilt, ist schon etwas, was ich jetzt länger nicht mehr gesehen habe. Ob das jetzt natürlich, also man kann ja auch sagen, um Gottes Willen, so einer Mannschaft so etwas beizubringen, ist vielleicht schon wieder viel zu viel. Aber ich finde das ja trotzdem erstmal ganz gut zu sehen, dass man sowas probiert. So, das ist, glaube ich, das erste Wichtige. Na, wir spielen mit zwei Mittelstürmern. Das gab es auch sehr lange nicht mehr. Und ja, Tune hat halt im Vorfeld immer gesagt, dass er gerne ein bisschen ekliger spielen möchte und dass es auch mal wenig Spaß machen soll, gegen HSV zu spielen. Und ich glaube schon, dass er das versucht, gegen so eine Mannschaft wie Dresden, die halt immer ekliger ist, egal was du tust. Auswärts ist das halt schwierig, aber da weiß ich eben auch nicht, ob das der Maßstab ist. Also klar, solche Spiele hast du in den letzten zwei Zweitligasaisons auch immer gehabt. Ja,
wie, vielleicht hätte ich erstmal nochmal so eine Frage generell, wie es jetzt im Augenblick so beim HSV aussieht.
Du wirst jetzt hier gelöchert.
Wie sieht es denn eigentlich generell beim HSV mit dem Kader aus? Hat man da jetzt irgendwie relativ viel ausgetauscht im Vergleich zur letzten Saison? Oder geht man da mehr oder weniger mit demselben Spielermaterial jetzt irgendwie in diesem?
Also eigentlich hast du wenig Abgänge gehabt, zumindest aus der Startelf. Also Adrian Fein, der letzte Saison in der Hinrunde sehr gut war, in der Rückrunde dann zumindest gefühlt mit dem Kopf schon wieder beim FC Bayern war, von dem er ausgeliehen war, ist halt wieder weg. Zur Rückrunde hatte man ja Joel Poyampalo, den man ja bei der Fortuna auch noch gut kennt, ausgeliehen und der war ja auch sehr erfolgreich. Aber sonst hat man von den Stammspielern eigentlich niemanden verloren, außer Rick van Drongelen, der sich im letzten Spiel gegen Sandhausen als Krone auf die fantastische Rückrunde auch noch das Kreuzband gerissen hat.
Oh, den sehen wir bald bei Fortuna, Leute.
Guter Punkt, ja. Von daher hat man gar nicht so viele Abgänge. Also dann sind noch so Leute wie Christoph Moritz und Jairo gegangen, wo man dann irgendwie letztes Jahr gehofft hat, die wären vielleicht ein Faktor für die erste Elf, aber waren sie halt eigentlich nie, bis auf so ganz einzelne Startelf-Einsätze. Ja, und im Prinzip hast du diese drei Baustellen, die du dann hattest, auch versucht zu füllen mit den Transfers. Also für die Innenverteidigung ist ja Toni Leistner gekommen, den jetzt spätestens seit gestern Abend ganz Fußball-Deutschland kennt. dann, ja, für die Sechs hast du, also hat der HSV schon im Frühjahr Amadou Onana geholt, der kam von der U19 aus Hoffenheim, ist belgischer U-Nationalspieler. Und also, ich sag mal so, ich weiß nicht genau, was sie dem erzählt haben, wie cool es im Moment beim HSV ist, aber der ist ziemlich gut. Also, der hat halt so ein bisschen, also sein großes Vorbild ist Paul Pogba. Das ist natürlich gestern beim HSV-Spiel auch schon erwähnt worden. Man will ja nicht zu viel Druck machen, aber. Der ist schon ziemlich gut. Der grätscht aber auch gerne mal relativ übermotiviert irgendwo rein. Also ich bin sehr gespannt, wie viele gelbe Karten der sehen wird. Stichwort gelbe Karten, Klaus Jasula hat man geholt.
Stimmt. Den hat man der Fortuna ja weggeschnappt, wenn man den Medien glauben will.
Ja, stimmt.
Ja, und dann Simon Terodde, auch das werdet ihr ja mitbekommen haben. Und also das ist ja quasi positionsgetreu eigentlich. Also ja. Dazu sind halt noch Leihspieler zurückgekommen, also Jonas David und nur Jonas David für die Abwehr, Stefan Ambrosius, der letzte Saison lange verletzt war und bislang immer nur in der U21 gespielt hat, ist jetzt auch im Profikader. Aaron Opoku war bei Hansa Rostock und war da ziemlich erfolgreich, der ist auch wiedergekommen. Und Manuel Winsheimer, der in den letzten 6 Wochen, glaube ich, in Bochum noch irgendwie 5 Torbeteiligungen hatte, gefühlt, ist auch wieder da. Und die sind quasi auch so ein bisschen Neuzugänge, auf die ich ein bisschen die Hoffnung setze. Zu den anderen Transfers muss man vielleicht sagen, also Jasula, Leistner und Terodde klingt ja jetzt nicht gerade super kreativ, muss man sagen. Also
Klingt aber schon auch okay, Terodde genau. In der zweiten Liga. Und
die hätte ich halt alle Jasula, drei super gerne gehabt.
Leistner kannte ich vorher nicht, ja.
Das ist halt der Punkt, also man muss es eben auch so sehen, der Kader war letzte Saison ja nicht fundamental schlecht, also man war ja bis lange Zeit unter den Top-2-Mannschaften und hat das dann halt am Ende mal wieder verkackt, aber und man hat halt geguckt, dass man jetzt so Anführungsstriche Mentalitätsspieler sich holt, weil das hat man offensichtlich als Problem ausgemacht. Ich kann das verstehen, dass man das so macht. Ich mag das halt auch nicht eigentlich, wenn dann Leute immer sagen, warum scouten die eigentlich, Terodde, so, ja, aber wenn der halt auf dem Markt ist und 10 Buden macht oder 15, dann ist ja trotzdem gut. So.
Ja. Was hältst du vom neuen Trainer?
Ich habe mich tatsächlich gefreut, dass er es geworden ist, als das bekannt gegeben wurde. Also erstmal, ich mag den persönlich irgendwie. Also mein Bruder hat mal in Osnabrück studiert und zu der Zeit, das war noch, als die mal in die zweite Liga aufgestiegen sind, habe ich tatsächlich mal so ein paar VfL Osnabrück-Spiele im Fernsehen geguckt. Und da ist mir der irgendwie schon aufgefallen als Spieler einfach und habe ich dann so ein bisschen weiterverfolgt. Und ich fand halt im Vergleich zu den Namen, die man da halt sonst so gehört hat, jemand, der zumindest schon mal bewiesen hat, dass er aus wenig viel machen kann und jemand, der halt noch nicht irgendwo gescheitert ist. Das ist ja beim HSV auch, also jeder scheitert ja beim HSV, kurz oder lang, aber erstmal damit mit jemandem, also man hat das ja versucht, als neues Projekt zu verkaufen und wir müssen jetzt viel mehr auf die Jugend setzen und wir sind jetzt so ein bisschen mehr normaler Zweitligist. Das musste man wahrscheinlich auch sagen, weil man einfach kein Geld mehr hatte. Aber trotzdem kann ich verstehen, dass man sich dann so einen Trainer wie Daniel Thun holt, weil ich glaube, der kann da Sachen vielleicht umsetzen, die andere Trainer vielleicht nicht können. Auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, wir haben jetzt ja auch alles ausprobiert in den letzten Jahren. Also du hattest das Eigengewächs mit sehr viel Identifikation im Verein mit Christian Titz. Du hattest den jungen, super klugen Trainer mit Hannes Wolf. Und dann hattest du den erfahrenen Euroleague-Trainer Dieter Hecking. Und es hat ja trotzdem alles nichts gebracht. Also nur mit dem Trainerwechsel oder einem Trainer wird es eben nicht mittel- und langfristig erfolgreich werden. Aber gut.
Wie ist denn die Vorbereitung? Sorry.
Ja, was glaubst du, was Thion, was für Fußball steht Daniel Thion? Also du hast ja eben schon gesagt, dass er flexibler gerade im Aufbau und der Verteidigung sein will, mit Dreierkette hinten und halt mit 2 Stürmern vorne. Aber was ist so allgemein die Philosophie? Weißt du das? Kann man das schon sagen zu Thion?
Also ich glaube, was er versuchen will ist und was zumindest in 1-2 Testspielen auch schon ganz gut zu sehen war, tatsächlich dieses frühe Pressing und dann auch mit dem Ballgewinn schnell was machen. Also das war beim HSV in den letzten Jahren halt häufig das Problem, dass man zwar dann sich mal einen Ball erobert hatte, aber dann eher sich nochmal umgedreht wurde und der Quer- oder Rückpass gespielt wurde. Und ich glaube, da legt er schon großen Wert drauf, dass das nicht mehr so ist, weil ich glaube, Thun hat schon erkannt, der HSV wird häufig genug in der zweiten Liga, auch im dritten Jahr, und auch wenn er sagt, er sei ein normaler Zweitligist, gegen Mannschaften spielen, die für die das Spiel gegen den HSV was ganz Besonderes ist und die sehr motiviert sein werden und die trotzdem sich wahrscheinlich erstmal ein bisschen hinten reinstellen werden. Und dann muss man halt wahrscheinlich die Lücken, die man halt dann mal hat, wenn man den Ball gewinnt, wenn der Gegner im Aufbau ist, besser nutzen. Ich glaube schon, dass das so ein bisschen der Plan ist. Ja, mehr Tempo. Ich weiß nicht, ob das schon eine Spielphilosophie ist oder ich weiß auch nicht, ob das einfach nur daran liegt, weil es wirklich gerade in der Rückrunde letztes Jahr ganz, ganz schrecklicher, langsamer Querpassfußball war und ich zumindest jetzt das Gefühl hatte, okay, daran wird jetzt ein bisschen gearbeitet. Ja, und die also durch die Dreierkette stehen halt die beiden Außenverteidiger ein bisschen höher und können noch offensiver sein. Tim Leibold hat ja letzte Saison doch sehr viele Tore vorbereitet. Und ich glaube, dass das gut ist, den quasi noch stärker dafür abzustellen, nach vorne zu gehen und zur Grundlinie zu gehen und den Ball zurückzuspielen auf links. Und auf rechts hat man zumindest mit Rai und Wagnermann und vielleicht sogar Jatta auch noch so eine ähnliche Möglichkeit. Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass das eine Idee ist, um die Stärken, die der Kader hat, nämlich so eigentlich Außenverteidiger, die eher offensiv können als defensiv, aber gleichzeitig nicht so diese klassischen dribbelstarken Außenspieler, die dir da zwei Dribblings nacheinander gewinnen und dann den Ball in den Winkel hauen, dass man es schafft, die Stärken eher auszuspielen.
Du klingst einigermaßen optimistisch, finde ich.
Ja, so. Eigentlich schon. So diese ja, und dann kam halt gestern dann. Abend. Also, ja, das Problem ist ein bisschen, die Testspiele, die man gemacht hat und vor allem die letzten beiden, die man gewonnen hat, waren halt gegen Feyenoord, Rotterdam und Hertha BSC. Das sind halt eher Mannschaften, die wahrscheinlich Fußball spielen wollen. Und deswegen ist halt so ein bisschen die Frage, hat einem das jetzt was gebracht, dass man gegen solche Mannschaften einigermaßen gut aussah? Mhm. Oder ist das völlig egal, weil gegen solche Teams spielst du in der zweiten Liga wahrscheinlich nicht? Also selbst Fortuna Düsseldorf als Bundesliga-Absteiger wird zwar ein bisschen mehr das Spiel machen, denke ich mal, als andere Mannschaften, aber das hatte ich ja eben auch schon angedeutet und ihr hattet es ja auch gesagt, das ist jetzt nicht die kreativste Mannschaft. So, die werden sich auch eher auf andere Tugenden wahrscheinlich berufen. Und
ja, die sind nicht so sonderlich kreativ, aber die haben trotzdem viel Ballbesitz.
Ja, genau. Und also dazu würde ich gleich in der Vorschau noch kommen. Deswegen glaube ich auch eigentlich, dass die Fortuna dem HSV vielleicht am Freitag eher gut tut.
Ja, das fürchte ich auch. Ja.
Und dass so ein Team wie, weiß ich nicht, Dresden oder Aue da jetzt eher schlechter wäre. Aber ja, ich wehre mich auch so ein bisschen dagegen, also gegen diese ganz schlimme Untergangsstimmung, die ich gestern Abend und heute auch schon wieder im Internet unter meinen HSV-Twitter-Bekannten gelesen habe, weil ich mir dann so denke, ja, also man bewertet ja sonst auch nicht die vor einem liegende Saison komplett nach dem Pokalauftritt gegen eine Mannschaft, die unter einem spielt. Und ich glaube, der HSV ist halt in so einem tiefen Loch drin und kann so eine sehr starke negative Dynamik entfalten, dass das halt auch sehr gefährlich ist, wenn man halt jetzt schon anfängt mit, der Kader ist zu schlecht, Leistner ist zu alt, Jasula ist zu langsam, Terodde ist verletzt und ja, die Jungen sind alle zu unerfahren. Ja, well, das ist mit jungen Spielern so. Also, es ist so ein bisschen Zweckoptimismus, glaube ich, und ich habe ja auch darüber nachgedacht, ob es nicht tatsächlich so ist, dass das Leid die Identifikation mit dem HSV nicht doch vergrößert, und ich glaube, es ist tatsächlich so, weil ich habe mir so viele schlechte HSV-Witze anhören müssen in den letzten 5 Jahren. Von Menschen, die sich wenig für Fußball interessieren, und irgendwann ist es einem dann, glaube ich, egal und man sagt halt, ja, es ist halt der HSV, der ist halt super. Ja.
Ja, ich muss ja auch sagen, ihr habt uns da ein bisschen den Rang abgelaufen, also in der letzten Dekade, würde ich sagen. Der HSV ist immer für einen schlechten Witz in irgendeinem Comedy oder sonst einem Kabarettprogramm gut. Und ich sag mal, okay, der Dieter Nuhr, über den wir hier auch schon mal in einem Podcast länger gesprochen haben, ist nun mal aus der Gegend, aus Düsseldorf direkt. Der hat ja tatsächlich den meist zitierten Spruch über Fortuna Düsseldorf immer irgendwann mal losgelassen, und der wird immer wieder zitiert, so wer Fortuna-Fan ist, genau, muss das Leben nicht fürchten. Und irgendwie finde ich eigentlich, der HSV hat da in den letzten 5 bis 10 Jahren uns wirklich den Rang abgelaufen.
Ja, das finde ich jetzt trotzdem schon noch eine steile These. Also So, wenn man, was sind denn da die Kriterien? Ihr seid jetzt halt das erste Mal in eurer ganzen Vereinslaufbahn in der fucking zweiten Liga, Leute.
Ja, aber es ist natürlich auch also, eine andere Fallhöhe und dann halt doch ja, ein vielleicht etwas größerer Verein, also größer jetzt, ihr wisst, in welchem Sinne das verstanden werden will. Aber es ist natürlich schon irgendwie auch ein bisschen so eine Art Fallhöhe, wenn man überlegt, wo der HSV herkommt.
Und vor dem Abstieg standen ja auch die gefühlt 10 Relegationsspiele hintereinander.
Ja, also, ja. Es war bestimmt nicht besonders klasse, HSV-Fan zu sein in den letzten 5 bis 10 Jahren.
Nee. Ja. Ja, insofern müssen wir vielleicht ja wirklich irgendwie auch ganz glücklich sein, dass uns allen diese Relegationsspiele gegeneinander erspart geblieben sind.
Ich hätte es einfach wirklich so gerne.
Ja, ich glaube, Uwe ist auch wirklich traurig und deswegen auch wirklich umso bitterer, dass dass man halt diese Saison unbedingt noch zu Ende spielen musste. Ich meine, ihr werdet euch alle erinnern, dass halt sowohl der HSV als auch die Fortuna, als die Corona-Pause kam, noch auf dem Relegationsplatz standen und sich dann nach Leibeskräften bemüht haben, diesen irgendwie zu verlassen, als es wieder weiterging.
Ja, und halt beide, und am Ende der HSV doch glorreicher, einfach bis zur 90. immer geführten und dann alles den Bach runterging. Ja. Ich habe ja dazu meine These zu diesem verpassten Relegationsspiel, und ich kann das nicht, es ist ja kontrafaktisch und so, aber ich glaube, wenn der Hamburger Sportverein gegen Fortuna Düsseldorf in der Relegation gespielt hätte, hätte die DFL danach aus mir nicht ganz zu bezeichnenden Gründen einfach die Relegation für immer beendet. Weil es wäre irgendwas passiert, wo die gesagt hätten, nein, das können wir jetzt hier nie, das können wir nicht mehr verantworten, die Relegation wird hiermit abgeschafft.
Was soll das für einen Blick werfen auf das international ja auch, auf die Bundesliga?
Ja. Aber jetzt nochmal, also Entschuldigung, ich wollte nochmal eine Frage jetzt zu dem Spiel am Freitag oder das Thema nochmal aufmachen.
Ja.
Weil was du jetzt so beschrieben hast, und vielleicht können die anderen auch was zu sagen, und wenn ich mir das Spiel gegen Ingolstadt jetzt, gut, das ist jetzt aus den besagten Gründen vielleicht nicht so aussagekräftig, aber ich glaube, den Punkt, den du gebracht hast, vielleicht ist die Fortuna jetzt gar kein schlechter Gegner für den HSV. Eine Mannschaft, die Uwe Rösler wird sich nicht hinten reinstellen. Nee. Das hat er noch nie gemacht und das wird er auch jetzt am Freitag nicht machen. Die Fortuna wird mitspielen, hat da eventuell die Spieler zu und es wird ein offeneres Visier geben. Es gibt natürlich die Möglichkeit für den HSV auch die individuelle Stärke und den Spielplan, den sie jetzt haben, unter Tune besser umzusetzen, als das gegen Dresden der Fall war vielleicht.
Ja, ich muss auch sagen, dass ich irgendwie echt kein besonders gutes Gefühl habe, wenn ich jetzt an Freitag denke, einfach weil ich eigentlich auch das Gleiche befürchte, was ihr jetzt gerade schon angesprochen habt, dass Rösler wahrscheinlich relativ offensiv agieren wird zu Anfang und das eben mit vielen Spielern, die halt eher nicht unbedingt dafür bekannt sind, besonders kreativ zu sein, sondern vielleicht doch irgendwie eher dynamisch und robust. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass man sich dann da am HSV eher die Zähne ausbeißen wird.
Ich glaube, es kann einfach ein sehr unterhaltsames Spiel werden auch. Vielleicht.
Ja, ich glaube so ein bisschen, also ich habe mir da vorhin noch mal drüber nachgedacht, falls ihr mich jetzt fragen solltet, was ich tippe. Und ich könnte mir halt schon gut vorstellen, dass das so ein 1-1, 2-2 wird, wo sich beide Mannschaften danach so ein bisschen sagen können, ja, ist doch gar nicht so schlecht alles. Also die Fortuna, weil sie gegen den HSV einen Punkt geholt hat und der HSV, weil er sagen kann, wir haben gegen den Absteiger, nachdem wir mit 4 Gegentoren im Pokal rausgeflogen sind, einen Punkt geholt. Das wäre so das, was ich so ein bisschen erwarte, weil ich schon glaube, also ich bin gespannt, ob es jetzt personelle Änderungen geben wird, weil der Kader ist eigentlich schon groß genug, dass man da auf 3 bis 4 Positionen was machen könnte. Terodde wird wahrscheinlich fit sein. Ob Leistner spielen darf, ich weiß gar nicht, ob das wettbewerbsübergreifende Sperren geben kann bei sowas.
Ich glaube schon. Man soll vielleicht nochmal die Leute abholen, die es nicht gesehen haben. Leistner ist nach dem Spiel, war in der Interviewzone, dann wurde er wohl schwerst beleidigt von einem Dresden-Fan. Darauf hat sich Leistner gedacht, so was mache ich jetzt, ich gehe auf die Tribüne und wämst den um. Das hat er gemacht.
Das stimmt ja so nicht.
Ja doch, er hat ihn umgeschubst.
der hat den ein bisschen am Kragen gepackt und der hat sich halt auf den Hosenboden gesetzt. Also,
ja,
den,
ja.
Hab ich doch, sagen hab wir ich mal so, was, körperlich angegangen.
Ja, also, schon. Also es war jetzt ja nicht Norbert Meyer gegen Albert Streit. Also.
Es war keine schwere genau. Körperverletzung, das stimmt.
Und es war auch keine schwere Schwalbe.
Also. Nee, er hat ihn dann halt aber schon angegangen und ist dann wieder zurückgestapft und hat sich schon interviewen lassen. Eventuell wird der DFL und DFB sagen, ja, das wollen wir vielleicht nicht nochmal sehen. Mhm. Also ich rechne jetzt mal nicht damit, dass der spielt.
Ja, ich hoffe, Dresden hat alle Vorratsdaten gespeichert.
Ich glaube, es gibt keine wettbewerbsübergreifenden Sperren. Ich meine, dass er dann einfach nur für den DFB-Pokal gesperrt wäre. Kann da aber auch falsch liegen.
Für die nächsten 4 Spiele in dieser Saison.
Ja, dann halt für die nächsten 4 Spiele.
Ich weiß es nicht. Schweren Tätigkeiten. Na gut, das ist.
Ich weiß ja nicht, ob das als in welchem Rahmen das quasi betrachtet wird. Also ist das ein grobes Fehlverhalten nach Spielende? Also gibt es dafür andere Regularien als jetzt für der haut während des Spiels jemanden böse um? Also ich weiß es einfach nicht.
Ich meine, sowas taucht ja auch nicht im Schiedsrichterbogen auf. Oder? Das hat der Schiedsrichter ja auch gar nicht gesehen. wir können gespannt ja, sein, was da.
Genau, wir werden sehen. Habt ihr denn noch einen Innenverteidiger auf der hohen Kante, den ihr dann einsetzen könnt? Wäre bei uns durchaus ein Problem.
Jein. Also tatsächlich haben in den Vorbereitungsspielen oder im letzten Vorbereitungsspiel Gideon Jung und Stefan Ambrosius neben Toni Leistner gespielt. Ich war auch ein bisschen verwundert, dass man das jetzt nicht so gemacht hat. Weil das lief ja eigentlich ganz gut. Also wir haben die beiden letzten Testspiele halt gewonnen, deswegen dachte ich so, muss man da jetzt was ändern? Ich könnte mir also schon vorstellen, dass man dann mit Jung und Ambrosius spielt. Auf der anderen Seite spielt man dann mit, also kurz zur Erklärung, Ambrosius und David sind beide noch Anfang 20, wenn ich jetzt nicht ganz falsch informiert bin, und haben noch nicht so viele Zweitligaspiele für den HSV bestritten. Das wäre halt schon auch riskant. Ich weiß nicht, ob Jasula zum Beispiel das spielen möchte. Der hat das zumindest auch in einem Vorbereitungsspiel mal gemacht, zumindest dann in der Dreierkette. Das könnte ich mir schon vorstellen, ja.
Und so Corona-Covid-19-mäßig hattet ihr keine Probleme über die Vorbereitung?
Nee, also man hat ja zumindest nichts gehört. Also Nee, kann ich tatsächlich für den HSV gar nicht so sagen. Also.
Ja, das ist auf jeden Fall schon mal relativ positiv irgendwie.
Good for you, yeah.
Auf jeden Fall auch viele andere nicht ganz so sauber durchgekommen. Wo wir jetzt schon bei dem Thema sind, ich glaube, da gibt es jetzt auch eigentlich irgendwie täglich Neuigkeiten, wenn man auf die Situation schaut, bezüglich, ob dann sogar jetzt schon am Freitag auch Zuschauer im Stadion sein können. Ich meine, jetzt im DFB-Pokal waren ja schon in einigen Stadien Fans erlaubt. Beim HSV-Spiel jetzt im Pokal gegen Dresden ja auch. Und ich weiß nicht, wer von euch hat sich da jetzt irgendwie am genauesten eingelesen? Es sieht ja wirklich so aus, als ob jetzt da wirklich am Freitag auch schon Leute im Stadion sein könnten.
Ja, die Nachricht kam ja quasi kurz bevor wir aufgenommen haben, mehr oder weniger, dass bis zu 20% im Stadion dürfen der Kapazität, aber ich glaube, wir werden das Hauptthema jetzt vielleicht auf die nächste Woche legen, wenn klar ist, was es eigentlich bedeutet und auch wenn die Fortuna, ich habe jetzt gesehen, dass Röttgermann schon gesagt hat, ja, finden wir gut und wir werden jetzt die Dauerkarteninhaber, die ein Recht haben, als Erste ins Stadion zu gehen, informieren. Dann können wir einfach die nächste Woche das nochmal aufnehmen und unsere Eindrücke über das, was da jetzt im Konkreten kommen wird, weil das ist ja noch relativ unsicher, reden.
Ja, alles klar. Dann würde ich auch sagen, schieben wir das auf nächste Woche. Und gucken vielleicht nochmal ein bisschen auch auf die Seite der Fortuna jetzt für den Freitag. Aber erwartet ihr da jetzt wesentliche Änderungen in Bezug auf die Aufstellung zum Ingolstadt-Spiel?
Also ich gehe, glaube ich, davon aus, dass Danso in der Innenverteidigung spielen wird. Der war wohl eigentlich schon beim Ingolstadt-Spiel fit, fürs Spiel fit, aber wurde irgendwie geschont. Und das wäre, glaube ich, so mein Take, dass Boczek auf die 6 wechselt. Vielleicht gibt es eine Doppel-6 mit Boczek und Sobotka und dann Prip zentraler und Morales raus, den ich jetzt am unauffälligsten fand da in dem Mittelfeld. So, das könnte ich mir vorstellen, dass es auf eine Doppel-6 mit einem Achter geändert wird.
Ja, yeah. Teile ich. Also ich fand auch Morales, kann ich mir sehr gut vorstellen, unabhängig davon, ob dann wirklich soweit ist und Boczek aus der Innenverteidigung vorgezogen werden kann. Aber dass Morales rausrotiert, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Der hat überhaupt am wenigsten gezeigt. Ja, vielleicht hat er sich auch unter Druck gesetzt gegen seinen alten Verein.
Ich habe gelesen irgendwann mal so in so einer Randnotiz, dass der wohl auch noch wechselwillig wäre.
Egal. Also ich fand Morales jetzt nicht ganz total schlecht, aber er war halt nicht so auffällig wie so Wodka und Prip. Ich glaube auch, also gerade was Christian sagt, mit wenn die schnellen Hamburger da kommen, also Adam Boczek, hat natürlich die Vorteile, dass er ein sicheres Passspiel hat und auch, wenn er direkt am Gegner dran ist, ein zweikampfstarker Spieler ist. Aber ob ich den jetzt, wenn die Fortuna nochmal so hoch stehen sollte, im Laufduell mit einem HSV-Stürmer sehen möchte, weiß ich halt nicht. Und da würde ich auch sagen, dass der Jüngere und Schnellere dann so da die bessere Alternative, zumindest in der letzten Reihe ist, wenn es auch darum geht, ein bisschen Tempo reinzubringen. Ja.
Ich hätte noch eine Frage.
Ja.
Mir kam jetzt das Mittelfeld mit Prip, Morales und Sobotka relativ defensiv vor. Es gibt aber schon noch kreativere zentrale Mittelfeldspieler im Kader, die neu geholt wurden, wenn ich mich richtig erinnere. Spielen die deswegen nicht, weil die noch nicht eingewöhnt sind oder...
Ja, also so wirklich kreativere Spieler gibt es eigentlich keine. Hat man leider keine geholt und man sieht auch gerade für mich eigentlich fast so aus, als ob man keine weiteren holen möchte. Ich glaube, wir sind uns da eigentlich alle einig, dass wir da mindestens einen, aber eigentlich sogar lieber zwei gerne noch gehabt hätten. Aber ja, man hat sich jetzt eigentlich eher darauf versteift, dass man da jetzt mit 4 bis 5 relativ ähnlichen Mittelfeldspielern irgendwie in die Saison geht, wo jetzt wahrscheinlich wirklich der offensivste und kreativste wahrscheinlich Edgar Prip ist. Was uns, glaube ich, auch alle ein bisschen erstaunt hier zurückgelassen hat, weil das ja irgendwie eigentlich auch so, ja fast schon so unser Lieblingsthema seit vielen Jahren ist. Also zumindest jetzt also auch seit einem Jahr hier im Podcast ist es auf jeden Fall eins unserer Lieblingsthemen, dass wir uns irgendwie eigentlich immer ein bisschen mehr Kreativität halt fürs zentrale Mittelfeld wünschen und als man das dann ja irgendwie auch mal geschafft hat, das dann in der letzten Rückrunde mit Berisha und Stöger mal für einen längeren Zeitraum abzudecken, das dann ja auch wirklich eine dann auch gut ausgesehen hat im Spiel nach vorne. Also da ist der Fortuna dann ja eigentlich immer relativ gut über eine sehr lange Zeit nach vorne gekommen. Aber es sieht jetzt wirklich nicht so aus, als ob man das jetzt für diese Saison planen würde. Und umso mehr erstaunt es mich halt eigentlich auch, dass Rösler anscheinend dann halt irgendwie auf trotzdem diese offensive Spielweise mit viel Ballbesitz irgendwie setzen möchte.
Ja, also komm, du kannst schon sagen, also erstens, wen sollen die denn holen? Das hat ja mit Stöger halt hervorragend geklappt und so. Und jetzt hast du dann vielleicht mit Kuba einen, der halt zwischen den Strafräumen einfach sehr aktiv sein kann. Das muss man mal sehen. Prip ja anscheinend auch als Antreiber und so nicht so schlecht. Und dann müssen die halt die Bälle weiter nach vorne tragen, als irgendwelche geilen Pässe in die Schnittstelle spielen. Nee, also
das meine ich gar nicht. Ich meine vielleicht eher jemanden, der das Spiel halt, der halt so den drittletzten Pass spielt, der das Spiel so ein bisschen aufziehen kann. Wir haben jetzt aber eigentlich so 3 oder wenn man noch so Wodka dazu nimmt, sogar eher 4 mit Spieler, die halt ja halt irgendwie so geradlinige Box-to-Box-Spieler sind mit Piotrowski, mit Prip und mit Morales. Und von denen spielt halt keiner irgendwie mal einen wirklich klugen Pass eigentlich nach vorne, sondern die haben halt alle ihre Stärken eher irgendwo anders.
Ich glaube tatsächlich, dass du da natürlich einen Punkt hast, aber einfach momentan wir nicht darauf hoffen können, dass da jetzt noch der kreative Spieler ausgepackt wird und wir einfach uns jetzt überlegen müssen, Was glaubt ihr, wie wird das Spiel dann mit diesem Kader aussehen am Freitag? Also ich glaube ja tatsächlich, dass Herr Sobotka ein bisschen in diese Position hineinmanövriert wird, gerade im Kader, dass er die kreativen Pässe schlagen soll. Ob er das dann hinkriegt, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass er diese Rolle übernehmen soll, dass er da ganz stark reingedrängt wird.
Ja, das heißt kreative Pässe. Er ist auf jeden Fall der Ballverteiler.
Ja.
Er kriegt auf jeden Fall die Pässe und lässt sich auch fallen zwischen Hoffmann und Botzek um den Ball. Und dann ist ja, glaube ich, die Idee, er gibt die weiter auf die Achter, hat dann die Anspielstation oder eben auf die Außenspieler. Und die sollen dann die Bälle, also es gab es ja auch Morales auf Zimmer in die Schnittstelle gespielt und so. Aber es gibt halt diesen Aufbau, Mittelfeldspieler gibt es jetzt vielleicht so nicht, aber das mag sich auch auf mehrere Schultern irgendwie verteilen und Herrgott, also ja, das wäre natürlich wünschenswert, aber ich finde das jetzt nicht total dramatisch. Du musst dann irgendwie das Spielsystem ein bisschen umstellen und eventuell halt dann früher, also wenn man jetzt mit Ofori arbeitet zum Beispiel, dann kriegt ihr halt früher den Ball und muss eben dann in Strafraumnähe ein bisschen was kreieren.
Erwartest du den Ball von Anfang an?
Nein, auf keinen Fall.
Nein, ne?
Nein. Ich glaube, die werden sehr ähnlich spielen mit dem, was wir gegen Ingolstadt gesehen haben. Frage ist, ob Zimmer und Borello nochmal so spielen. Mhm. Und auch wegen, wie gesagt, Morales. Aber ansonsten gibt es für mich keinen Grund. Ich meine, wenn der HSV mit zwei Spitzen spielt, dann kann man natürlich überlegen, ob man mit einer Dreierkette spielt. Aber da fehlen einem vielleicht
zwei, drei Verteidiger.
Ja, du kannst halt dann Botzek im Mittelspiel stellen oder halt Hoffmann und mit Danso dann, aber ja.
Ja, also ich glaube, dass es mit der Dreierkette eher nicht passieren wird, einfach weil man ja einfach auch dann.
Man hat ja auch keinen zweiten Linksverteidiger.
Wenn man ja auch einfach, wenn eine Verletzung passiert, muss man dann einfach sofort auch das System direkt umstellen und nicht nur einmal wechseln. Und ich glaube, das Risiko wird man da nicht eingehen.
Ja,
okay. Also ich glaube, wir müssen das jetzt irgendwie nicht immer so groß und breit machen, hatten wir schon so ein bisschen angekündigt.
Genau.
Wie in der Saison davor, dafür haben wir jetzt ja das Kicktipp, was eröffnet wurde.
Genau.
Bitte alle Mitglied werden unter aus dem Exil, klein und zusammengeschrieben. Legen wir euch alle nochmal ans Herz, aber ja, wir können ja vielleicht trotzdem mal durchgehen und du, Christian, kannst ja mal anfangen. Du hast ja, glaube ich, schon so halb gespoilert, was dein
Tipp ist. Ja, aber bevor wir auf die Tipps kommen, möchte ich eben sagen, weil das in unserem aus dem Exil-Kick-Tipp-Tipp-Spiel nicht drin ist, wer natürlich Gold richtig lag bei den Pokaltipps, war ich.
Ja. Okay, Glückwunsch.
Stark.
Ja, ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet gerade. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das so ein Unentschieden wird, bei dem es auf jeden Fall mindestens einen krassen Defensivfehler beim HSV gibt, aber wo Terodde auch mindestens einmal treffen wird. Also so ein 1-1, 2-2 könnte ich mir vorstellen und im Moment könnte ich damit auch ganz gut leben, muss ich sagen.
Ja. Also ja, ich glaube auch, dass es. Ich würde mich dem anschließen. Es wird ein knappes Spiel, wo eine Mannschaft, ja, vielleicht mit einem Tor die Nase vorhanden hat, aber ein Unentschieden finde ich jetzt nicht absurd.
Wie sie alle pokern.
Was sollen wir jetzt nicht was sagen? Jetzt habe ich nicht aufgepasst.
Ja, komm, hau einen raus. Hau einen
dann sage ich 2-1 von Tour Düsseldorf.
Ah, ja. Ich tippe 1-1.
Tipp 2-1 HSV.
Ja, da muss ich ja jetzt auf jeden Fall hier auch noch meine Rolle als Pessimist so ein bisschen ausfüllen und Tipp 2-0 HSV. Ich habe wirklich kein besonders gutes Gefühl. Weder für das Spiel noch für die Saison.
Ja, ich meine, wir haben in der Rückrunde letztes Jahr irgendwann war das sogar unser Folgentitel, ich glaube nach dem Freiburg-Spiel mit Auswärtssieg in Richtung dritte Liga. Also wie ist das, Lou? Hältst du das immer noch jetzt so kurz vom Kick-Off? Glaubst du, wir werden direkt durchgereicht?
Ja, ich muss mittlerweile sagen, dass ich mich jetzt auch so ein bisschen hab anstecken lassen davon, wie positiv die Ergebnisse in der Vorbereitung und jetzt irgendwie auch im Pokal waren bezüglich defensiver Stabilität. Deswegen glaube ich, würde ich da jetzt nicht mehr mitgehen, dass ich davon ausgehe, dass die Fortuna direkt durchgereicht wird. Auch weil ich da, glaube ich, nicht so ganz drüber nachgedacht habe, dass irgendwie bei allen anderen Vereins gerade irgendwie auch drunter und drüber geht und es irgendwie überall schlecht läuft und es überall chaotisch ist. Aber ich gehe schon irgendwie davon aus, dass die Fortuna echt ein erhebliches Problem damit bekommen wird oder weiter damit haben wird, Torchancen zu kreieren, Tore zu schießen. Das hat schon irgendwie, obwohl man ja eigentlich immer ganz gut so in puncto Feldüberlegenheit ausgesehen hat in der Rückrunde oder vor allen Dingen jetzt auch in den Geister-Corona-Spielen, wie auch immer, dass man da halt immer diese gleichen Probleme bekommen hat. Und es sieht jetzt für mich eigentlich gerade überhaupt nichts danach aus, als ob man das irgendwie hätte abstellen können. Das hat verschiedene Gründe. Das mit dem kreativen Mittelfeld haben wir eben angesprochen. Die furchtbare Vorbereitung mit Verletzungen, mit Quarantäne, mit Corona-Fällen, was auch immer. Von daher glaube ich, dass das zumindest zu Beginn ein ganz, ganz großes Problem sein wird und dass sich sowas dann halt irgendwie schnell verselbstständigt. Also wenn du dann irgendwie erstmal gerade als Absteiger irgendwie in so einen Negativlauf halt irgendwie hineinschlitterst und irgendwie dann so ein bisschen an die zweifelst, fürchte ich, dass man sich da relativ schnell irgendwie auf den Boden der Tatsachen zurückfinden wird und zumindest mal nicht einstellig enden wird und eigentlich auch bis zum Ende um den Klassenerhalt feiden wird, aber den schafft. Das ist, glaube ich, so ein bisschen meine Voraussage für Fortuna.
Das sehe ich halt überhaupt nicht so. Also ich glaube, am Ende letzten Saison war ich auch pessimistischer, aber ich würde jetzt mal sagen, wenn es um die geschossenen Tore geht, wird die Fortuna unter den 7 oder 8 besten Mannschaften der zweiten Liga sein. Also nur darum, wie viel Tore man schießen kann. Weil erstens sind die Verteidiger nicht so gut wie in der ersten Liga. Also da kannst du auch irgendwie mal ein Tor machen. Es fallen ohnehin nicht so viele Tore, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht kann Christian da aus seiner langjährigen Zweitliga-Erfahrung, die wir vergessen haben, nochmal irgendwie erzählen. Aber ich glaube einfach, dass die Fortuna die Qualität hat, auch individuell, um in der zweiten Liga mitzuspielen und die Tore irgendwie zu machen. Ich habe auch das Vertrauen in Uwe Rösler, dass er Antworten findet. Und das, klar, es kann mit Corona immer was passieren, dass die Mannschaft nochmal auseinandergezogen wird, aber alle haben damit zu kämpfen. Und ich sehe die Fortuna auch nicht als Aufsteiger, aber die wird, wenn es sowas gibt wie ein gesichertes Mittelfeld in der zweiten Liga, dann wird die Fortuna da landen, relativ wahrscheinlich. Mit, wenn es ein bisschen Glück geht, Richtung Platz 4 und 5 schielen. Aber ich glaube, dass die individuelle Stärke vorne in der Mannschaft da ist, um Tore zu schießen, irgendwie. Und hinten weiß man halt nicht, da ist die Mannschaft ein bisschen dünner. Und da kann natürlich auch mal was schief gehen, aber die werden hinbekommen, irgendwie stabil zu sein und irgendwie das, also ich sehe das nicht, dass die, ich glaube, da haben andere Mannschaften, ohne dass ich jetzt dann Experte bin, was andere Mannschaften machen, das gebe ich ganz offen zu. Aber ich glaube, das Paket, das die Fortuna jetzt da hat, ist solide und das reicht, um einstellig zu sein in der zweiten Liga.
Ja, einstellig auf jeden Fall, aber groß darüber hinaus, so viel mehr biete ich da auch nicht. Ich glaube nicht, dass man bis zum Ende im Abstiegskampf sein wird, obwohl natürlich alle unsere Voraussagen auf sowas von wackeligen Füßen stehen. Da sind wir uns auch im Klaren drüber. Irgendwie, ich sag mal, der Faktor Corona, den kann man halt einfach nicht mit einberechnen. Man kann es halt nicht wissen. Aber ich sag mal, wenn die Saison so durchläuft und kein Team stark benachteiligt wird, so wie Dresden letztes Jahr gegen Ende der Saison, dann gehe ich ja tatsächlich auch nicht davon aus, dass man extrem lange um den Klassenerhalt zittern muss, aber auch leider, dass man nicht irgendwie 10 Spieltage vor Schluss auf dem Aufstiegsplatz steht und sagt, hey, da geht was. Das glaube ich auch nicht. Wird so eine Mittelfeldsaison und dann im nächsten Jahr angreifen, Mannschaft zusammenhalten.
Also das mit dem im nächsten Jahr angreifen und Mannschaft zusammenhalten, finde ich jetzt schon wieder die viel schwierigere Prognose. Aber
das war jetzt auch nur so dahergesagt.
Ja. Was, wenn das jetzt nochmal so ein Jahr passiert. Naja, ich glaube, bin da aber relativ bei Tim. Also ich glaube eher, dass es ein unterer, einstelliger Tabellenplatz gibt, was nicht ausschließt, dass man 5 Tage vor Saisonende halt immer noch um den Abstieg kämpft. So, ne?
Da und muss man um halt den bisschen, Aufstieg, die zweite Liga.
Ja, aber um den Aufstieg, da glaube ich, dann gibt es dann halt wieder so eine Vierergruppe und, ja. Und der Rest muss halt gucken, dass sie nicht doch noch absteigen. Mhm. Naja, aber mal sehen. Also du hast natürlich recht. Also wenn wir jetzt alle Fußballer, die jetzt im Kader stehen, wenn die jetzt nominell, wenn die jetzt fit wären, jetzt gerade, dann würde ich auch dem Jan recht geben und sagen so, yo, mit Kownacki, Ampoma, ja. Ofori, Karaman, Ioa, so was du da für eine Offensivpower hast und also das ist halt nicht so schlecht. Haben wir aber jetzt nicht und bei zumindest zweien, also Kownacki, habt ihr Bilder gesehen von seinem ersten Training?
Ja, auch generell, der wird sich, angeguckt, der wird sich wieder 3 Muskelfaserrisse einfangen. Lass den erstmal 10 Spiele machen. Durch. Das glaube ich halt nicht. Der wird es nicht machen. Ioa kannst du vielleicht komplett streichen, wenn es richtig schlecht läuft. Irgendwie Ampoma hat irgendwie auch noch überhaupt keine Konstanz halt bewiesen. Also irgendwie bis auf, dass es mal aufgeflackert ist. Und dann bist du halt irgendwie relativ schnell irgendwie eigentlich nur noch bei Ruven Hennings. Und auch Ofuri hat noch bisher überhaupt nicht gezeigt, dass er halt irgendwie dieses ganze Talent, was er hat, dass er das halt irgendwie auch wirklich auf den Platz bringt. Also ich bin da wirklich extrem skeptisch, weil es einfach so wenige verlässliche Dinge halt irgendwie gibt. So, das ist super viel Talent da, natürlich. So, es ist super viel Transfermarktmarktwert da, so, aber das ist es halt.
Ja, aber selbst Ruben Hennings reicht doch.
Ja, selbst, also ja, auch der kann sich halt mal verletzen. Ja, ne?
Klar. Edgar Pripp trifft auch ein paar Mal. Vielleicht eiert dann der Pledel noch mal einen rein. Also, ja.
Wie ist denn die Außenperspektive auf die Fortuna, lieber Christian? Dass wir hier ein bisschen Sachlichkeit reinbringen in die
Anlage. Ja, genau.
Sehr gerne. Ja, also ich finde das sehr schwer einzuschätzen. Also ich hatte, um nochmal den Bogen vielleicht zur letzten Saison zu schlagen, ich fand das ja ähnlich wie ihr immer noch ziemlich unglaublich eigentlich, dass die Fortuna mit dieser Spielweise und auch der Qualität, die eigentlich da war, abgestiegen ist, auch wenn das natürlich dann in der Sache Fortuna irgendwie folgerichtig war, wie das dann abgelaufen ist wahrscheinlich. Ich glaube ja schon, dass den Fußball den Rösler spielen lassen will, dass das erfolgreich sein kann. Ich glaube auch, dass das ein talentierter Kader ist, nach allem, was ich jetzt von euch gehört habe, was ich auch so ein bisschen gesehen und gelesen habe. Dazu kommt aber halt auch noch, dass ich die zweite Liga diese Saison für noch viel weniger tippbar halte als letzte Saison. Also die Absteiger aus der ersten Liga, also die Fortuna und Paderborn, sind jetzt keine klaren Favoriten auf den Aufstieg. Die letztjährigen Absteiger Hannover und Nürnberg, wenn ich jetzt noch das noch richtig weiß, hatten auch ganz schwierige Saisons. Dann hast du halt Heidenheim immer mal wieder mit vorne drin, die aber ihre Leistungsträger verloren haben. Dann hast du irgendwie Bochum, die mal eine gute Rückrunde gespielt haben, aber ja, reicht das? Und deswegen finde ich das, also kann ich das auch so im Vergleich überhaupt nicht einschätzen. Und das macht es auch sowohl für die Vorschau für den HSV als auch für die Fortuna, finde ich, sehr schwer. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man mit dem Kader, wenn jetzt nicht noch weitere Verletzungen, Krankheiten, was auch immer passieren, dass man damit im unteren Tabellendrittel sich aufhält, weil dafür hast du halt auch echt mit Würzburg, glaube ich, nicht so einen richtig starken Aufsteiger, würde ich jetzt mal so sagen. Aber es ist auch so ein bisschen Hoffnung natürlich, dass es der Fortuna nicht so schlecht gehen wird nächste Saison.
Also ich glaube, das ist auf den Punkt gebracht, darüber haben wir auch schon gesprochen, dass diese zweite Liga einfach vogelwild sein wird. Und natürlich kann, wie Lou das auch mal gesagt hat, halt auch nach hinten losgehen und es können Dynamiken entstehen, die gefährlich sind, aber Stand jetzt, also wenn man mich jetzt fragt, wie ich auf diese zweite Liga gucke und gut, vielleicht bewerte ich dieses Ingolstadt Spiel auch viel zu über und sehe das zu positiv. Und Ingolstadt war, wie schon besprochen, aus einer problematischen Vorbereitung gesegnet und so weiter und so fort. Aber auch das ist ja, wenn du Struktur hast, ja, wenn du weißt, was du willst, und das weiß, glaube ich, Uwe Rösler. Und das ist jetzt nicht der Übertrainer, ja, der wird halt nicht in 5 Jahren irgendwie, keine Ahnung, Manchester City trainieren, ja. Aber ich glaube, der hat eine Idee, was er machen will, und eine Struktur, und kann Stabilität der Mannschaft vermitteln. Und das reicht. Du musst ja einfach, um drin zu bleiben, einfach wenig Scheiße bauen. Und das ist vielleicht das, was Uwe Rösler halt durchaus kann. Kein Unfug bauen, und dann wird das der 8. Platz so.
Oder 9. Und doch auch einen ziemlich klaren Plan haben.
Genau, so. Und wenn es gut läuft, dann kann es halt nach oben gehen. So. Ja. Ja, und ja, das kann alles schief gehen. Will ich gar nicht abstreiten, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, uiuiui, alles ist scheiße. Ist halt nicht alles scheiße, sondern es gibt gute Dinge, woran man aufbauen kann. Und ja, deswegen, ich glaube, wir sind so, es sind so eher. Die Mehrheit ist hier für Platz 8 und lose die Sache etwas pessimistischer, ja. Und ist dafür, Max, gibt es ja auch Ansätze. So.
Ich würde sagen, schauen wir uns das mal an, und nach 5 Spielen oder sowas gucken wir uns nochmal an, wie die zweite Liga auf Röstlers Fußball reagiert.
Ja, ich möchte noch 2 Sachen ergänzen, und dann muss Christian halt tatsächlich auch mal sagen, wo er den HSV sieht in dieser Saison.
das ist interessant.
Ja, also Würzburg sollte man nicht unterschätzen. Felix Magath zieht die Fäden, und seine Vision ist der Europapokal. Wollte ich ergänzen. Und dann wirklich nochmal ganz deutlich beipflichten dir, Christian. Also ich glaube, so eine enge zweite Liga, die ultra schwer zu tippen ist. Also ich habe für das Tippspiel jetzt schon mal probiert, die ersten Tipps zusammenzubekommen. Unglaublich schwer. Gab es lange nicht. Und das heißt dann nicht, dass es die beste zweite Liga aller Zeiten ist, sondern einfach nur schwer vorherzusagen.
Und das ist ja die jetzt, verrückteste.
Ja, jetzt die Vorhersage. wo wird der HSV am Ende stehen? Das interessiert mich.
Ja, ich glaube, bei mir ist es so ein bisschen andersrum wie beim Jan. Ich versuche das. Also es kann sein, dass ich das Pokalspiel jetzt unterschätze und sage, ja, das war jetzt nicht der HSV, den man sehen wird, sondern der HSV war vielleicht eher das, was man in den beiden guten Testspielen gesehen hat. Aber ich glaube, wenn man sich den Kader anguckt, das habe ich ja vorhin auch angedeutet, der ist nicht fundamental schlechter als letztes Jahr. Also du hast mit Leibold, mit Kittel, mit Duziak wirklich gute Leute behalten. Kinzombi hat letztes Jahr keine Rolle gespielt, müsste eigentlich besser sein. Du hast mit Terodde einen zuverlässigen Stürmer. Da sollte es zumindest offensiv einigermaßen laufen. Ob sich da jetzt eine Dreier-Viererkette findet, die einigermaßen stabil sein wird, ist eine Frage, die ich jetzt gerade auch noch nicht so beantworten kann. Aber zumindest offensiv glaube ich, dass da was geht. Ich habe halt auch so ein bisschen Angst vor so einer Negativspirale nach den ersten 3, 4, 5 Spieltagen, weil also wir spielen ja nicht nur als erstes gegen die Fortuna, sondern danach auch noch gegen Paderborn, also den zweiten Absteiger, und ich glaube am 3. Spieltag gegen Aue. Und wenn man da jetzt irgendwie nur so 0-2 Punkte holt, was jetzt ja durchaus möglich ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass das alles eine ganz üble Richtung nimmt. Vor allem, weil ich halt nicht weiß, wie viel Zeit man Daniel Thun gibt. Man sagt jetzt natürlich, der hat viel Zeit und man muss Geduld haben, und das ist ein langfristiges Projekt, aber wir wissen alle, wie das laufen kann, und vor allem in Hamburg. Von daher, ich wünsche mir, dass man lange in Reichweite von Platz 3 bleibt, einfach nur auch, damit es sowas wie Konstanz geben kann und damit Thun die Chance hat, über vielleicht 1, 2, 3 Saisons was aufzubauen. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass man irgendwie relativ früh nach unten gucken muss, so wie es bei Nürnberg und Hannover letztes Jahr war. Ich gehe jetzt mal so von Platz 6 aus gerade. Tja.
Was er dann auch nicht für Glückseligkeit sorgen würde, wahrscheinlich.
Aber wer soll, kurz, wir müssen jetzt auch nicht mehr ewig machen, aber wenn, wer soll denn dann aufsteigen?
Ja, gute Frage. Ja. Also,
vielleicht könnte man
haut mal jeder einen raus.
Ja, Bochum.
Bochum.
Also ich nehme auf jeden Fall Heidenheim, auch wenn die ihre Leistungsträger abgegeben haben. Ich glaube, die sind einfach irgendwann mal dran. Also habe ich auch überhaupt keine Lust drauf. Wird mir auch schlecht, wenn ich da nur drüber nachdenke. Aber so in die Richtung, in die sich auch einfach gerade der deutsche Fußball entwickelt, sind die einfach ein absolut passender und würdiger Aufsteiger.
Erstligist, ja.
Was ist denn mit dem FC St. Pauli, deinem Lieblingsverein, Christian? Haben die haben einen Trainer entlassen, einen neuen Trainer und eventuell ein paar gute Spieler geholt, oder?
Die hatten aber einen sehr starken Pokalauftritt. Wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja,
die haben sind auch aus dem Pokal ausgeschieden, richtig. Aber auch da irgendwie, also da kann ich irgendwie auch den Trainer gar nicht so richtig einschätzen, aber ich finde irgendwie auch, dass die haben irgendwie so super viele Spieler geholt, wo man irgendwie dachte so, ach ja, die hätten bei Fortuna halt auch ganz gut reingepasst irgendwie.
Das stimmt.
Und auf der anderen Seite hat man da irgendwie auch schon seit langem irgendwie das Gefühl, dass es da so komplett stagniert im Verein, oder? Also irgendwie.
Ja, total.
Finde ich schon ein bisschen.
Ja, ihr müsst ja eine Tabelle tippen. Deshalb dachte ich, vielleicht haut ihr jetzt einen raus. Ich sage Darmstadt.
Darmstadt.
Ja, die habe ich auch irgendwie oben dabei.
Ich sage jetzt einfach mal Hannover.
Die sehe ich halt auch weit vorne, weil ich glaube, dass halt traurigerweise Marvin Ducksch alles kurz und klein schießen wird. Ja. Diese Saison. Ja. Und wie Tim eben schon angemerkt hat, ich glaube auch, dass man zumindest eine Zeit lang mit Würzburg echt rechnen muss. Ich glaube, dass die einen echt richtig guten Trainer haben. So, da waren wohl schon einige Erstligisten jetzt am Sommer irgendwie dran.
Felix Magath ist nicht der Trainer.
Nein, Felix Magath ist nicht der Trainer. Nee, ich habe den Namen jetzt gerade leider nicht parat, aber das ist, glaube ich, jemand, von dem man noch einiges hören wird. Und ich glaube eigentlich auch, dass Paderborn wieder relativ gut aussehen wird. Irgendwie darf man irgendwie auch den starken Trainer behalten. Ja. Irgendwie, die tauschen irgendwie jetzt auch seit dieser Trainer da ist, eigentlich ständig irgendwie einmal die halbe Mannschaft aus und holen irgendwelche Spieler aus irgendwelchen Amateurklassen und es ist halt komplett egal. So, also ich glaube, so mit dieser Art Kontinuität kannst du irgendwie auch irgendwie wahrscheinlich relativ viel machen, und wenn die jetzt sowieso mal wieder irgendwie die Liga nach oben oder nach unten verlassen, dann werden sie es wahrscheinlich in diese Saison eher nach oben tun.
Ja, das finde ich gut. Ich glaube, Paderborn, gehe ich mit.
Hm. Ja. Wir werden das sehen.
Ja. Gut.
Wollt ihr noch Absteiger tippen? Oder,
Nein, wir machen jetzt hier.
Das machen wir in der Tipprunde.
Ja, wir machen Haken dran an den heutigen Abend. Also
an die Hörer nochmal die dringendste und wärmste Empfehlung uns.
Und Hörerinnen.
Und Hörerinnen, ja, natürlich. Uns Paroli zu bieten. Wenn ihr jetzt lacht über unser lächerliches Halbwissen, dann zeigt, dass ihr besser wisst, wie es aussehen wird.
Ach die Scheiße. Jetzt werden wir hier.
Ja, wir hoffen auf jeden Fall auch, wir haben euch mit dieser Vorschau auf das HSV-Spiel und vor allem auch mit der Vorschau auf die Saison, so dilettantisch, wie sie jetzt auch immer gewesen ist, so ein bisschen Vorfreude auf diese Saison gemacht. Ich glaube, wir alle hatten wahrscheinlich selten so wenig Vorfreude auf eine Fußballsaison in letzter Zeit, wie es dieses Mal so ist. Ich meine, wir haben jetzt irgendwie so ein bisschen versucht, da so mehr oder weniger dran vorbeizureden, so gut es ging. Aber ja, so richtig ausklammern kann man das halt natürlich irgendwie nicht. Und so zumindest so ein bisschen konnte man sich jetzt ja irgendwie auch heute während der Aufnahme so ein bisschen einbilden, dass jetzt einfach in ein paar Tagen eine ganz normale Saison losgeht, auch wenn das ja eigentlich irgendwie nicht so wirklich der Fall ist.
Mal sehen, vielleicht catcht es uns ja nach kürzester Zeit. Oder wir werden einfach immer brillanter in unserer taktischen Analyse, weil wir die Emotionen außen vor lassen.
Da sehe ich mich auf jeden Fall auch ganz stark. Brillanter werden, ganz genau. Ja. Alles klar. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Ganz, ganz vielen Dank dir, Christian, dass du mit dabei warst.
Danke.
Ja, das hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und wir hören uns spätestens zum Rückrundeauftakt, ne?
Ja, klar.
Ey. Ja, sehr gerne. Also,
bin ich da
ganz klar wieder eingeladen. Es sei denn, der HSV gewinnt jetzt irgendwie 6-0 am Freitag oder so. Müssen wir dann nochmal drüber reden. Aber ja, sehr gerne. Bist auf jeden Fall wieder gerne hier bei uns dabei. Macht's gut und dann hören wir uns nächste Woche.
Ciao.
Tschüss.